Liebe Zuhörer, wir heißen Sie ganz herzlich willkommen zur jetzigen Sendung des Missionswerkes Mitternachtsruf. Es spricht jetzt Samuel Rindliesbacher zu Ihnen und sein Predigtthema lautet Antichrist anstelle von Jesus Christus. Vorher jedoch hören Sie noch die Schriftlesung sowie das Gemeindelied Herr, mit Inbrunst bitten wir. Möge Gott Sie reich segnen beim Hören dieser Sendung. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.
Ich lese einige Worte aus der Schrift, aus Lukas 9, ab Vers 23. Da sprach er zu ihnen allen: Wer mir folgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es erhalten. Und welchen Nutzen hätte der Mensch, ob er die ganze Welt gewönne und verlöre sich selbst oder beschädigte sich selbst? Wer sich aber mein und meine Worte schämt, des wird sich des Menschensohn auch schämen, wenn er kommen wird in seine Herrlichkeit und seines Vaters und der heiligen Engel.
Möchte ich lesen, das Thema ist genau gleich, Antichrist anstelle von Christus, Fragezeichen. Und ich möchte Sie auch warnen, vielleicht kann es ganz persönlich werden. Und ich selber habe mich auch prüfen müssen, wo stehe ich? Bin ich vielleicht in meinem Leben schon einem Antichristen auf den Leim gegangen? Dazu wollen wir die Bibel aufschlagen, Matthäus 7, 21 bis 23. Da heißt es: Denn es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Und was ist der Wille des Vaters im Himmel? Dass wir die ganze Bibel anwenden auf unser Leben. Es werden viele zu mir sagen an jenem Tage, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen böse Geister ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen viele Wunder getan? Und gerade diese Dinge geschehen zuhauf in der christlichen Welt. Böse Geister werden ausgetrieben, Wunder getan, und dann sagt der Herr, dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch noch nie gekannt, weichet von mir, ihr Übeltäter. Das ist erschreckend. Es ist ein fataler, aber zu später Irrtum, wenn einmal dieses Urteil aus dem Mund des Herrn Jesus hervorgehen muss. Weichet von mir, ihr Übeltäter, ich habe euch nie gekannt. Und Jesus wird es einmal zu denen sagen müssen, die meinten und die vorgaben, Jesus zu dienen. Sie sagen, sie sind Christen, und sie sind es dennoch nicht. Kann es denn sein, dass man einem falschen Christus nachfolgt? Kann es sein, dass man einen falschen Christus predigt? Eine geistliche Fata Morgana? Laut den Aussagen des Herrn Jesus ist dies möglich. Weichet von mir, ihr Übeltäter. Ich habe euch nie gekannt. Dazu möchte ich etwas vorlesen von einem Lee Strobel. Er hat es geschrieben in seiner Broschüre, Was würde Jesus zu Mutter Teresa sagen? Es ist auch ein Buch, das ist etwas ein anderer Titel. Einfach aus diesem Buch hat man eine kleine Broschüre rausgenommen. Und diese Broschüre, die heißt, Was würde Jesus Christus zu Mutter Teresa sagen? Ich lese vor auf Seite 11, da heißt es, also da sagt dieser Lee Strobel, und es ist ein führendes Gemeindeglied in den USA von Willow Creek. Da heißt es, ich bin sicher, seine Worte selbst würden Mutter Teresas größte Belohnung sein. Seine Antwort für einen Menschen mit dem Glauben und mit der Barmherzigkeit eines Dieners können wir wörtlich nachlesen in Matthäus 25 von Vers 34 bis 40. Da steht, und das sagt dieser Lee Strobel, sagt das in Bezug auf Mutter Teresa. Dann wird der König sagen zu denen zu seiner Rechten, kommet her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbet das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr gab mir zu trinken. Ich war ein Fremder und ihr habt mich aufgenommen. Und dann fährt er weiter auf Seite 12 und er sagt, ich denke, dass Jesus zu Mutter Teresa sagen würde, ich danke dir für die Art, wie du mir gedient hast. Als du den Ärmsten der Armen dientest, dafür, dass du mich gewaschen hast, und so weiter und so fort. Doch, was würde Jesus zu der Theologie von Mutter Teresa sagen? Sie hat zum Beispiel gesagt, ich habe immer gesagt, sagt Mutter Teresa, wir sollten einem Hindu helfen, ein besser Hindu zu sein, einem Muslim ein besserer Muslim und einem Katholiken ein besserer Katholik. Die Mutter Teresa, sie war eine unermüdliche Dienerin der katholischen Kirche. Und sie war meilenweit davon entfernt, von einem biblischen, christlichen Denken. Mutter Teresa und ihre Missionarinnen der Nächstenliebe, die haben mit ganzer Hingabe und unter Aufopferung ihres eigenen Lebens die armen Kreaturen von Kalkutta und in anderen Elendsvierteln haben sie gepflegt und ihnen geholfen. Aber gleichzeitig haben sie diese Menschen in eine Ewigkeit geschickt ohne Jesus Christus. Das Time Magazine schreibt in einem Interview, da wurde Mutter Therese gefragt, im Jahre 1989, am 12. Dezember, Mutter Therese, was halten Sie vom Hinduismus? Da gibt sie zur Antwort, ich liebe alle Religionen. Unter dem christlichen Anstrich von Selbstaufopferung kann man dennoch einem falschen Jesus dienen. Und der Herr Jesus erwarnt uns eindringlich in dieser heutigen Zeit. Wir stehen kurz vor seiner Wiederkunft. Er sagt, Matthäus 24, Vers 5, denn es werden viele kommen unter meinem Namen und sagen, ich bin der Christus, und sie werden viele verführen. Und im 1. Johannesbrief heißt es, Kapitel 2, Vers 18, Kinder, es ist die letzte Stunde. Und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind nun schon viele Antichriste geworden. So sind viele Antichriste gekommen. Daran erkennen wir, dass die letzte Stunde ist. Die Gemeinde Jesu sollte eigentlich gewarnt sein. Denn auch im 2. Korintherbrief, ab Kapitel 11, Vers 13 heißt es, denn solche sind falsche Apostel, betrügerische Arbeiter und verstellen sich als Apostel Christi. Und das ist auch kein Wunder, denn er selbst, der Satan, verstellt sich als ein Engel des Lichts. Darum ist es nichts Großes, wenn sich auch seine Diener verstellen als Diener der Gerechtigkeit, deren Ende wird sein nach ihren Werken. Und die Bibel sagt sogar, dass der Antichrist personifiziert wird, auftreten. Und er wird kommen und wird sagen, ich bin Christus, anstelle von Christus. In 2. Thessalonicher 2, Vers 9 und folgend, da heißt es, der Böse aber wird in der Macht des Satans auftreten. Und da sollten uns auch wieder die Alarmglocken läuten, mit großer Kraft und lügenhaften Zeichen und Wundern. Und die geschehen heute noch und nöcher in der Gemeinde Jesu. Und mit jeglicher Verführung zur Ungerechtigkeit bei denen, die verloren werden, weil sie die Liebe zu der Wahrheit nicht angenommen haben, dass sie gerettet würden. Darum sendet ihnen Gott die Macht der Verführung, sodass sie der Lüge glauben. Und dann heißt es weiter, dieser ist der Widersacher, der sich erhebt über alles, was Gott und Gottesdienst heißt, sodass er sich in den Tempel Gottes setzt und vorgibt, er sei Gott. Wer ist der Tempel Gottes heute? Ist es nicht die Gemeinde Jesu? Anstelle von Christus. Und er wird drei Dinge tun. Er wird sagen, dass er Gott sei. Er wird sich über den Gottesdienst erheben. Und er wird sich in den Tempel Gottes setzen. Nach unserer Erkenntnis ist die völlige Machtentfaltung des Antichristen erst dann, wenn die Gemeinde Jesus entrückt ist. Aber wie sich ein Gewitter ankündigt, durch Wolken, durch plötzliche Temperaturabfall, durch Wind, so sehen wir heute in der Heilsgeschichte, dass sich dieses Kommen des Antichristen immer näher zubewegt. Es heißt in Matthäus 4, Vers 1 bis 10, und aus dem, was der Herr Jesus da erlebt hat, möchte ich etwas ableiten auf die Gemeinde Jesu. Wir lesen hier die Versuchungsgeschichte des Herrn Jesus. Da heißt es, Matthäus 4, ab Vers 1, dann wurde Jesus von dem Geist in die Wüste hinaufgeführt, um von dem Teufel versucht zu werden. Und als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, da hungerte ihn. Und der Versucher trat zu ihm hin und sprach, wenn du Gottes Sohn bist, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Er aber antwortete und sprach, es steht geschrieben, nicht vom Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem Wort, das durch den Mund Gottes ausgeht. Darauf nimmt der Teufel ihn mit in die heilige Stadt und stellt ihn auf die Zinne des Tempels und spricht zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, so wirf dich hinab. Denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln über dir befehlen und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du nicht etwa deinen Fuß an einen Stein stößest. Da spricht Jesus zu ihm, wiederum steht geschrieben, du sollst deinen Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Wiederum nimmt ihn der Teufel mit auf einen sehr hohen Berg und er zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm, das alles will ich dir geben, wenn du niederfallen und mich anbeten willst. Da spricht Jesus zu ihm, geh hinweg, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. In dreifacher Weise wird hier der Jesus versucht. Der Teufel bietet Jesus dreimal einen Ersatz an. Eine Fälschung. Zuerst falsches Brot, dann einen zweckentfremdeten Tempel und Gottesdienst und als drittes ein falsches Reich. Und ich habe so den Eindruck, dass heute der Teufel genau das Gleiche tut mit der Gemeinde Jesu. Bietet er uns nicht heute falsches Brot an? Anstelle das lebendige Brot des Lebens, das Wort Gottes, gibt er uns Steine, die nicht satt machen. Anstelle des wahren Gottesdienstes gibt er uns im Gottesdienst Fun und Action. Und anstelle des Reiches, das inwendig in uns ist, sagt er, wir müssen uns alle zusammentun und das Reich dieser Welt erobern für Jesus Christus. In dem steht nirgends etwas in der Bibel. Es ist die Lehre der katholischen Kirche. Das falsche Brot. Der Herr Jesus sagt von sich selber in Johannes 6, Vers 31 bis 35, unsere Väter haben in der Wüste das Manna gegessen. Wie geschrieben steht, er gab ihnen Brot vom Himmel zu essen. Da sprach Jesus zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel. Denn Gottes Brot ist das, das vom Himmel kommt und gibt der Welt das Leben. Da sprachen sie zu ihm, Herr, gib uns allezeit solches Brot. Jesus aber sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Heute bietet der Teufel Brot an, das nicht satt macht. Er gibt Predigten und er sagt, lasst sie nur predigen, so viel sie wollen. Aber es sind oft Predigen, die das Herz nicht erreichen. Es wird heute auf vielen Kanzeln nur noch philosophiert. Soziologische Studien betrieben, wie arm und wie elend diese Welt ist. Es wird ein Evangelium verkündigt, voll von Feminismus und Bibelkritik. Steine anstelle das Brot des Lebens und die Herzen, sie bleiben leer. Der Jesus gibt eine ganz klare Antwort und er sagt, nicht vom Brot allein soll der Mensch leben. Und hier bezieht er sich auf das Brot, das wir jeden Morgen zum Frühstück haben, sondern von dem Wort, das durch den Mund Gottes ausgeht. Die Bibel. Und wir sollen uns an der Bibel halten. Das brauchen wir heute. Und wir sollten als Gemeinden, als Einzelne neu den Mut haben, neu den Mut fassen, allein bei diesem Wort zu bleiben, in aller Schlichtheit und in aller Klarheit. Das Wort Gottes, es ist die Kraft, die heute noch Kraft hat, um Menschenleben zu verändern. Wir sollten beim Wort Gottes bleiben und es als inspiriert, von Gott gehaucht und von Gott bewahrt durch all die Jahrtausende, vom ersten Buch Mose bis Offenbarung Kapitel 22. Denn Gottes Wort, es ist immer noch der Hammer, der die Menschenherzen zerschmeißt mit Macht. Gottes Wort ist immer noch das Feuer, welches alles verbrennt, was nicht Gott ist und nicht Gott meint. Und Gottes Wort ist immer noch das Licht, welches in die tiefsten Tiefen des menschlichen Herzens hineinschaut. Gottes Wort, es ist immer noch der Spiegel, der zeigt, wer wir sind und was wir sind. Nämlich verlorene Sünder und außerhalb Jesus Christus auf ewig verloren und verdammt. Und Gottes Wort ist aber auch immer noch die Salbe von Gilead, die ausgegossen ist, um die Sünden zu vergeben, Wunden zu heilen, die die Sünde geschlagen hat. Und an diesem Wort müssen wir bleiben. Und wenn wir von diesem Wort abweichen, dann machen wir uns zu Handlangern des Teufels und wir geben den Menschen Steine anstelle von Brot. Und vor diesem möge der Herr uns bewahren. Gottes Wort muss stehen bleiben. Als zweites bietet der Teufel heute einen zweckentfremdeten Gottesdienst. Dazu möchte ich etwas vorlesen aus einem Buch, das heißt Der offene Gottesdienst. Und diese Dinge geschehen heute in sehr, sehr vielen Gemeinden in Deutschland und der Schweiz. Man fährt heute nach Nürnberg zu Kongressen, um zu lernen, wie man heute Gemeindebau macht. Und da lernt man Folgendes. Das Buch Der offene Gottesdienst von Ed Dobson. Ich lese vor von Seite 5. Vor 5 Jahren begannen wir, am Samstagabend einen Gottesdienst abzuhalten, dem wir den Titel gaben Saturday Night. Der Gottesdienst ist nicht, und jetzt kommt in Klammern, fast anti-Klammer geschlossen, traditionell gestaltet. Der musikalische Stil ist von der modernen Rockmusik her geprägt. Wir führen kleine Theaterstücke auf. Die übliche Dienstkleidung besteht aus Jeans und T-Shirts. Der Aufbau des Gottesdienstes ist nicht starr festgelegt, geschweige denn liturgisch. Ich spreche in lockerer Form über ein Thema und dann in Klammern Predigt, während ich auf einem Barhocker sitze. Und das ist heute in sehr, sehr vielen Gemeinden der Fall. Beim letzten Kongress sind über 3000 Pastoren aus der Schweiz und aus Deutschland dahin gefahren, um diese Methoden zu lernen. Es entspricht der heutigen modernen Form des Gottesdienstes. Und wenn ihr das Buch lest, dann merkt ihr, diese Gottesdienste werden bewusst so gestaltet, oft sehr laut, frivol und dazu frech. Man versucht mit diesen Methoden, kirchenferne Menschen anzusprechen, damit diese doch auch in den Gottesdienst kommen, sich in der Gemeinde wohlfühlen und die kirchliche Schwellenangst verlieren. Und man geht in diesem Bestreben nun schon so weit, und es wird auch empfohlen in diesen Büchern, um ja jede Barriere abzubauen, dass man die Bibel nicht offen zeigt, sondern unter den Tisch tut. Und man sagt sogar, und man rät, dass man das Kreuz wegmontiert und in der Gerümpelkammer versorgt. Bewusst wird dabei propagiert, dass dadurch eine neue Gemeinde entstehen soll. Mit anderen Interessen und Vorstellungen als die schon bestehende Gemeinde. Bewusstes Gruppendenken wird gefördert. Und man nimmt Spaltungen bewusst in Kauf. Denn man sagt, Gemeindeglieder, die mit einer solchen neuen Art des Gottesdienstes nicht einverstanden sind oder sich identifizieren können, die seien erstens entweder alt oder verkrustet oder nicht modern oder, und es ist die Hauptursache und der Hauptgrund, gegen jegliche Veränderung. Und man rät, das Beste sei, dass solche Gemeindeglieder die Gemeinde verlassen, denn sie seien gegen jeglichen Fortschritt. Im Buch von Bob Warner, Kirche im 21. Jahrhundert, hat es folgenden Untertitel. Also wenn ihr das Buch in den Händen habt, ist folgender Untertitel. Da heißt es, wer will, dass die Kirche bleibt, wie sie ist, will nicht, dass sie bleibt. Habt ihr die Aussage verstanden? Man versucht uns einzusuggerieren, dass nur eine stete Veränderung der örtlichen Gemeinde das Überleben dieser Gemeinde sichert. Und wenn wir keine Veränderung haben, werde diese Gemeinde zugrunde gehen. Doch Frage, wer garantiert das Überleben der Gemeinde? Was sagt der Herr Jesus dazu? Der Herr Jesus sagt in Matthäus 16, Vers 18, du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Hiermit bezieht sich der Herr Jesus auf die Aussage des Petrus, wo er gesagt hat in Vers 16, wo der Herr Jesus fragt, und ihr Jünger, was sagt ihr, wer bin ich? Da sagte Petrus, du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Und aufgrund dieser Aussage sagt der Herr Jesus, ja. Und auf diesen Felsen, auf Jesus Christus, werde ich meine Gemeinde bauen. Und die Pforten der Hölle können sie nicht überwältigen. Die Gemeinde Jesus ist in Gottes Hand. Die Gemeinde Jesu muss keine Macht der Erde fürchten. Die Gemeinde Jesu muss keine Angst haben vor dem Teufel. Und die Gemeinde Jesu muss sich nicht fürchten von dem ganzen Dämonen her, denn Jesus Christus hat uns als seine Gemeinde in seiner Hand. Und wie sagt es der Apostel Paulus? Er sagt in Römer 8, ab Vers 38, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Wenn wir meinen, dass nur Veränderung die Gemeinde Jesus das Überleben sichert, dann sind wir dem Teufel auf dem Leim gekrochen und wir machen uns selber zu Handlanger dessen. Und wir stempeln den Herrn Jesus Lügner. Denn er hält seine Gemeinde in seiner Hand. Interessant ist, was John MacArthur in seinem Buch schreibt, Werden, wie Gott mich will. Und dieses Buch kann ich wärmstens empfehlen, allen. Das Buch heißt Werden, wie Gott mich will. Da heißt es, in ihren Bemühungen, die Gemeinden zu erneuern und effektiver zu machen, haben viele Gemeindeleiter attraktive Gottesdienstgestaltungen und Lehren eingeführt. Zusammen mit erfinderischen Organisationsformen, die mehr Menschen in die Gemeinden locken sollen. Hier wird Substanz gegen bloßen Schatten eingetauscht. Der Inhalt wurde verworfen, um dem Stil zu huldigen. Bedeutung wurde der Methode geopfert. Eine solche Gemeinde mag zwar gut aussehen, aber sie trägt wenig Gewicht. Es scheint fast so, als ob die Gemeinde Jesu ihren Ziel aus den Augen verloren hat. Warum versucht man heute mit allen Mitteln, das Leitbild der Gemeinde Jesus umzukrempeln? Das Leitbild der Gemeinde Jesus finden wir in 1. Timotheus 3, Vers 15. Da heißt es, die Gemeinde Jesus soll ein Pfeiler und eine Grundfeste der Wahrheit sein. Hier in der Gemeinde soll die Wahrheit gepredigt werden. Klare Aufruf zur Bekehrung. Die Sünde, die Hölle und die ewige Verdammnis. Wenn man anfängt, diese Grundpfeiler der Wahrheit zu verlassen, und wenn man anfängt, die Gemeinde und die Gottesdienste auf die Welt auszurichten, dann stehen wir in große Gefahr, den Auftrag Gottes als Gemeinde zu verlieren. Im christlichen Jugendmagazin Dennoch wurde ein Interview geführt, gerade mit diesem Autor John F. MacArthur. Und dieser Mann, man muss wissen, Er ist auch Pastor einer sehr großen Gemeinde. Und ich möchte bewusst jetzt hier nicht die Größe betonen. Aber man sagt uns heute, wenn wir nichts ändern, gehen die Gemeinden kaputt. Wenn wir es nicht so tun, wie uns gewisse Gemeindestrategen vorsagen, wie man die Gemeinde umkrempeln will, dann laufen die Leute davon. Stimmt nicht. Dieser Mann, er hat vor ungefähr 10, 15 Jahren, hat er angefangen, seine Gemeinde ganz klar nach dem Wort Gottes auszurichten. Und sie hatten eine Gemeinde von 400 Leuten. Und heute haben sie jeden Sonntag 18.000 Gottesdienstbesucher. Und er sagt, und dieser John F. MacArthur ist auch bekannt als Autor von Büchern wie Lampen ohne Öl, Wenn Salz kraftlos wird und so weiter. Darin warnt er, also in diesem Interview warnt dieser Autor, dieser John MacArthur, warnt eindringlich vor der Verwässerung des Evangeliums durch Unterhaltungselemente. Er sagt, Gottesdienste sind nichts für Ungläubige. Er sagt, es gibt in der Bibel keinen Hinweis dafür, dass die Gemeinde etwas anderes ist als die Versammlung von Erlösten. Sobald wir die Gemeindeversammlungen an Ungläubige ausrichten, schaffen wir eine unheilige Situation. Gemeinde war niemals für Ungläubige zugeschnitten und ihre Gottesdienste sollen es auch nicht sein. Jetzt kommt die Frage auf, will denn Gott nicht erneuerte und veränderte Gemeinden? In erster Linie nein. Gott will nicht ein verändertes Gebäude. Er will nicht neue Formen des Gottesdienstes. Und er will auch nicht, dass man Kompromisse macht, um Ungläubige zu erreichen. Sondern Gott will etwas ganz anderes. Er will veränderte Menschen. Und die veränderten Menschen machen die Gemeinde aus. Und wenn wir hier alle zusammen brennend sind in der Liebe zum Herrn, sind wir brennend in der Liebe zueinander. Und dann kommt ein Ungläubiger herein und er wird getroffen von der Liebe und von dem, dass auf der Kanzel das wahre Wort verkündigt wird. Jesus Christus muss in unserem Leben Gestalt gewinnen. Und dann sieht es anders in unseren Gemeinden aus. Und darum schreibt der Apostel Paulus, meine geliebten Kinder, Galater 4, Vers 19, die ich abermals unter Wehen gebäre, bis Christus in euch Gestalt gewonnen hat. Und zwar auf allen Gebieten, von der Sexualität bis hin zu der Kindererziehung. Christus im Zentrum, auf ihn ausgerichtet. Kann Jesus unser Leben verändern? Heute werden sogenannte Traditionen offen über Bord geschmissen, um den versaufenden Fischkutter der Gemeinde Jesus zu retten. Und Ed Dobson schreibt in seinem Buch Der offene Gottesdienst, er wird gefragt, ja warum soll man Rockmusik in die Gemeinde hineinlassen? Da schreibt er Folgendes. Auf Seite 130, Rockmusik stellt eine Verbindung zu den Leuten her, denen wir dienen. Sie erlaubt uns auch, mit allen Vorstellungen von Gemeindetraditionen zu brechen. Man will also hier nicht mehr Menschenherzen verändern, sondern Gemeindetraditionen brechen. Und demgegenüber schreibt dieser Autor, wie schon erwähnt, John F. MacArthur, in dem Buch Werde, wie Gott mich will, schreibt er, in beinahe 30 Jahren Gemeindedienst habe ich gelernt, dass da, wo die geistlichen Einstellungen der Menschen richtig sind, gewachsen durch gewissenhafte, langjährige, biblische, gesunde Lehre, die organisatorische, formelle und stilistische Struktur der Gemeinde weit weniger ins Gewicht fallen. Ein gesundes Gemeindeleben entsteht nur da, wo die geistlichen Einstellungen der Mitglieder richtig sind. Er sagt damit also Folgendes. Wir brauchen als Gemeinde eine klare biblische Lehre. Und darum haben wir auch angefangen, einmal im Monat, ist noch nicht allen bekannt, haben wir auch hier nie im Gottesdienst gesagt, sondern immer nur in der Gebetsstunde. Und darum ist es wichtig, dass ihr alle in die Gebetsstunde kommt, dass ihr auch interne Informationen von der Gemeinde mitkriegt. Wir haben angefangen, einmal im Monat den Galaterbrief zu unterrichten. Wenn ihr rauskommt, auf der Seite steht da, wann das nächste Termin sein wird. Wir brauchen also in der Gemeinde eine klare biblische Lehre. Wir brauchen eine kompromisslose Hingabe des Einzelnen an die Sache Jesu. Und wir brauchen praktizierte Heiligung im Alltag. Und wisst ihr, was dieser Mann, der eine Gemeinde hat, vor einigen Jahren noch 400 Leute und heute angewachsen auf 18.000, wisst ihr, was er für den entscheidendsten Punkt hält in seinem Gemeindewachstum? Er sagt: Aber das wirklich Entscheidende für unser Gemeindewachstum war, und das wird die meisten überraschen, Gemeindezucht. Habt ihr gehört? Gemeindezucht. Und damit meine ich, dass wir die Vorgaben von Matthäus 18 wortwörtlich befolgen. Und das sollten wir als Gemeinde Jesus auch tun. Die Leute laufen nicht weg. Sie kommen eher, denn sie wissen, woran sie mit uns sind. Nicht umsonst schreibt Paulus an Timotheus, 2. Timotheus 4, Vers 2, predige das Wort, stehe dazu, es sei zur Zeit oder zur Unzeit, weise zurecht, drohe, ermahne mit aller Geduld und Lehre, denn es wird eine Zeit kommen, dass sie die heilsame Lehre nicht ertragen werden, sondern nach ihren eigenen Gelüsten werden sie sich selbst Lehrer aufladen, nach denen ihnen die Ohren jucken, und sie werden die Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Fabeln zukehren. Paulus sagt, predige das Wort, stehe dazu, weise zurecht, drohe, ermahne in aller Geduld und an der gesunden biblischen Lehre halte fest. Und wisst ihr, wir sollten noch viel mehr den Einzelnen nachgehen. Wie stehst du im Glauben? Wie hast du es diese Woche geschafft? Hast du den Sieg Jesu festgehalten? Noch viel mehr uns vertiefen in klarer biblischer Lehre. Es ist heute dringend notwendig, aber die Gläubigen wollen es oft nicht mehr hören. Man will uns weismachen, weißt du, heute darfst du nichts mehr sagen über Sünde und Hölle. Nur keine Predigt über persönliche Heiligung und Hingabe. Und ja, nicht den Menschen auffordern zu einem klaren, vorbildlichen Wandel im Alltag. Und nicht nur privat. Und nicht nur Geschäft, sondern die ganze Zeit. Hingebungsvoll an Jesus Christus. Und man hat heute in diesem falschen Eifer, Menschen zu gewinnen, sieht man immer kuriosere Evangelisationsmethoden. So konnte man letzthin lesen im Idea Spektrum. Da hat eine evangelische Gemeinde in Bayern, hat eine Leine gespannt von der Empore zu der Wand und eine zu der anderen Wand. Und dann hat man ganz adrette Damenunterwäsche und Herrenunterwäsche aufgehängt, vom Slip über den BH und so weiter. Warum? Um außenstehend die Gemeinde hineinzulocken. In Zürich tritt ein sexy Showgirl auf. Und auf die erstaunte Frage eines Journalisten, ob denn solches Auftreten zur Gemeinde Jesus und zum christlichen Glauben passe, erhält er folgende Antwort: Man hat doch keinen Birkenstock-Gott. Im Gegenteil, Gott sei kein Gott, der jede Freude am Leben verbiete. Und schließlich, Gott habe ja die Sexualität geschaffen. Der Predigtstil von heute erschmeichelt den Ohren. Aber der Jesus sagt, will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und er nehme sein Kreuz auf sich und er folge mir nach. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewöhne und nehme doch Schaden an seiner Seele? Oder was kann der Mensch geben, womit er seine Seele auslöse? Der Herr Jesus will eines. Er will Menschen, die sich bereitwillig von ihm verändern lassen. die Heiligung leben, einen klaren Lebensstil der Hingabe pflegen und Liebe ausströmen, eine gegenüber dem anderen. Und als drittes und letztes bietet der Teufel heute ein falsches Reich. Es heißt Matthäus 4, Vers 8 bis 9, darauf führte ihn, das heißt Jesus, der Teufel mit sich auf einen sehr hohen Berg. Noch einmal. Darauf führte ihn der Teufel mit sich auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeiten, sprach zu ihm: Das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und anbetest. Ein falsches Reich. Wir als Gemeinde Jesus haben nicht die Verheißung eines irdischen Reiches auf dieser Welt, sondern wir sind berufen wie Schafe mitten unter die Wölfe. Interessant ist nun, dass es eine Kirche gibt, die genau das denkt. Sie wollen die Bitte des Herrn Jesus, dein Reich komme, wirklich auch verwirklichen. Und die katholische Lehre sagt, dass sie die ganze Welt erobern sollen für Christus. Und wenn dann die ganze Welt katholisch ist, werden sie das als Geschenk dem Herrn Jesus zu Füßen legen. Und dann wird Jesus kommen. Interessant ist in dem Zusammenhang, was Pfarrer Gregor Daljar sagt in seinem letzten Rundbrief. Er schreibt: Die globalen Anlässe für das vatikanische Jubeljahr 2000 faszinieren nach wie vor Abermillionen von Menschen. So marschieren laufend Vertreter und Delegationen aus allen menschlichen Organisationen und Vereinigungen aus der ganzen Welt in Rom auf. In einer Zeremonie, immer ausgehend von einer Messopfeier, steigen die Delegationen beeindruckt und ergriffen die marmornen Treppen hinauf zum Papst, vor dem sie dann auf die Knie fallen. Der Pontifex Maximus, das heißt der oberste Brückenbauer und oberste Priester, so sieht sich dieser auch, der Papst, bietet durch die Ablassopfer in Rom nicht nur volle und reichliche, sondern vollste Vergebung aller Sünden und damit die innigste Vereinigung mit Gott an. Am 4. 5. November letzten Jahres empfing der Papst die Regierenden, Parlamentarier und Politiker, über 8000 Personen aus mehr als 95 Nationen. Italiens früherer Ministerpräsident Andreotti eröffnete das Weltparlament in der päpstlichen Audienzhalle. Die Botschaften des Papstes waren von ausgezeichnetem Inhalt. In Bezug auf ethisch-moralische Fragen, vor allem aber, als er die Parlamentarier aufforderte: Erneuern Sie in einem aufrichtigen und überzeugten Glauben, sagt, Ihre Zustimmung zu Jesus Christus, dem Erlöser der Welt. Lassen Sie sich in Ihrem Denken und Leben vom Evangelium leiten. Es ist ein falsches Reich und eine falsche Kirche versucht, dieses Reich auf dieser Welt zu verwirklichen. Wie viele fallen heute vor einem falschen Christus nieder? Aber es ist ein Reich ohne Schmach. Es ist ein Reich ohne Schande. Und es ist ein Reich ohne das Sterben am Kreuz auf Golgatha. Mein Reich, so sagt der Jesus, nicht von dieser Welt. Das Reich des Herrn Jesus, es ist nicht äußerlich sichtbar. Es ist auch nicht ein Reich, das einen Botschafter hat oder einen Stellvertreter mit Pomp, der mit Pomp und Ehren eines Staatsmannes residiert. Der Herr Jesus sagt, sein Reich sieht ganz anders aus. In Lukas 17, Vers 20 bis 21, das Reich Gottes kommt nicht mit viel Aufsehen. Man wird auch nicht sagen, siehe hier oder siehe dort. Denn Gottes Reich ist inwendig in euch. Wir sind Gottes Reichsgenossen, wenn wir wiedergeborene Christen sind, ohne einen äußerlichen Führer, ohne einen Rahmen, der uns vereinigt, aber gegründet auf das Erlösungswerk Jesu Christi, geschehen am Kreuz von Golgatha. Der Glaube vereinigt uns. Der Heilige Geist, den wir erhalten haben, ein für allemal bei unserer Wiedergeburt, er einigt uns, er schmiedet uns zusammen. Und nicht eine Kirche, die vorgibt, die alleinzig Seligmachende zu sein. Wem folgen wir nach? Sind wir vielleicht irgendwo einem anstelle von Christus auf den Leim gekrochen? Gottes Reich kann man nicht in Zahlen messen. Gottes Reich kann man auch nicht auf einer Landkarte abstecken, so wie es heute oft getan wird. Man steckt es auf einer Landkarte ab und sagt, jetzt beten wir für dieses Gebiet und wir erobern es für Jesus. Nicht biblisch, steht nirgends. Wir reden heute viel zu oft von einer Methode, um Erfolg zu haben. Und wir sollten ganz neu uns darauf besinnen, dass es der Herr ist, der seine Gemeinde baut. Denn es heißt im Psalm 127, Vers 1, wenn der Herr nicht das Haus baut, so arbeiten umsonst die daran bauen. Und wir sollten in unseren Gebeten noch viel mehr beten. Vater, ziehe du zum Sohn. Wenn der Vater zieht, dann haben wir plötzlich nachts das Gefühl, dass man sich duschen muss und Angst hat, dass einem die Sünden zerdrückt. Wie geschehen bei Michel, er hat das Zeugnis gegeben hier an Weihnachten. Wenn uns Gottes Geist trifft, wenn der Vater uns zum Sohn sieht, dann wissen wir, ich bin ein Sünder. Und dann weiß ich kann so, wie ich bin, vor Gott nicht bestehen. Und dann müssen wir in unseren Gemeinden ganz klar hinstehen. Ja, du bist ein Sünder. So wie du bist, bist du verloren. Aber Jesus Christus hat für deine Sünden bezahlt. Jesus Christus hat für dich gegeben sein eigenes Leben und Blut. Und wenn du das glaubst und wenn du diesen Jesus als persönlichen Jesus in dein Leben aufnimmst, dann werden dir alle deine Sünden vergeben und du darfst ein Kind Gottes werden, ohne Mitglied zu sein in irgendeiner Kirche. Wir als Gemeinde Jesus sind gefordert, klare Verkündigung. Wir sind gefordert zu einem klaren, hingebungsvollen Lebensstil, zur Heiligung. Und wir sollten uns ganz klar bewusst sein, Gottes Reich ist nicht von dieser Welt. Es ist inwendig. Der Herr Jesus sagt uns, in der Welt habt ihr Angst. Aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Der Herr Jesus sagt, euer Herz erschrecke nicht. Glaubet an Gott und glaubet an mich. Und er gibt uns einen Ausblick in die Ewigkeit und er sagt, in meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Und wenn es nicht so wäre, so würde ich dann zu euch gesagt haben, ich gehe hin, euch die Städte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Städte zu bereiten, so will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Siehe, so sagt der Jesus, ich komme bald. Und mein Lohn mit mir, um einem jeglichen zu geben, wie seine Werke sein werden. Ich bin das A und das O, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende. Selig sind ihre Kleider waschen, damit sie Macht erlangen über den Baum des Lebens und durch die Tore in die Stadt eingehen. Auf dieser Welt haben wir keine bleibende Stadt, sondern wir suchen die zukünftige. Und an dem wollen wir uns festhalten. Klare biblische Lehre, vorbildlichen Lebensstil in der Heiligung und Ausblicken auf das Reich, das kommen wird, einmal bei Jesus Christus zu sein. Ja, ich möchte sagen, und ich denke, alle, die Jesus lieb haben, möchten gerne mit einstimmen. Ja, Jesus, komme bald. Wir lieben dein Erscheinen. Und stille werden und beten. Herr Jesus, danke dafür, dass du uns Mut machst, in der Nachfolge klar bei dir und deinem Wort zu bleiben, einen vorbildlichen Lebenswandel zu führen. Und Herr Jesus, auch da muss ich lernen, hilf und vergib, wo es nicht so war. Ich möchte lernen, ein Vorbild zu sein in der Ehe, in der Familie, in der Gemeinde, am Arbeitsplatz. Herr Jesus, überall, Christus vor Augen, Christus im Zentrum. Und dann möchte ich ausschauen, wissend, dein Reich ist nicht von dieser Welt. Wir schauen aus nach einer zukünftigen Heimat. Wir sind hier nur auf Durchreise. Oh, präge mir das ganz fest in mein Herz hinein. Und auch das, dass wir Fremdlinge sind und hier keine bleibende Stadt haben. Und Herr Jesus, danke dafür, dass du so ein wunderbarer Gott bist, dass du uns ermutigst, dass du uns aber auch ermahnst, dass du uns in uns dringst und sagst, halte, halte, was du hast, dass niemand deine Krone raube. Herr, hilf und gib Gnade. Und danke dafür, dass du gesagt hast, ich will euch nicht alleine lassen. Nein, du wohnst in uns, hast uns deinen Heiligen Geist gegeben, hast uns den Beistand gegeben der Geschwister in der Gemeinde. Und darüber, Herr Jesus, preisen wir dich und beten dich an und komme bald. Amen.
Sie hörten soeben eine Botschaft von Samuel Rindliesbacher mit dem Thema Antichrist anstelle von Jesus Christus. Wir hoffen, dass es Sie innerlich angesprochen hat. Falls Sie noch Fragen haben oder seelsorgerliche Hilfe wünschen, möchten wir Sie von ganzem Herzen ermutigen, doch Kontakt mit uns aufzunehmen. Direkt im Anschluss an diese Sendung haben wir noch wichtige und interessante Informationen für Sie betreffend Verlagsinfos, Veranstaltungen des Missionswerkes Mitternachtsruf, vielleicht ganz in Ihrer Nähe, Kontakt- bzw. Bestellmöglichkeiten, wie zum Beispiel die eben gehörte Botschaft auf CD, ein gutes Buch und anderes mehr. Deshalb bleiben Sie dran!